Von Herzen möge es wieder zu Herzen gehen. Diese Zeilen gab Ludwig van Beethoven der Partiturhandschrift seiner Missa Solemnis mit, seinem, so schrieb er selbst, größten und gelungensten Werk, an dem er fast 4 Jahre lang gefeilt hat. Entstanden ist ein monumentales 75-minütiges chorsinfonisches Meisterwerk mit vielen erhebenden Momenten. Morgen kommt die Missa Solemnis hier in Saarbrücken zur Aufführung. Der Mainzer Bachchor gastiert nach der erfolgreichen Tournee mit Britain's War Requiem einmal mehr bei der Deutschen Radiophilharmonie im Rahmen der letzten SR-Matinee der Saison. Einstudiert wurde der Chor von seinem langjährigen künstlerischen Leiter Ralf Otto, der auch die ersten 3 Proben diese Woche geleitet hat. Leider musste er das Konzert morgen kurzfristig krankheitsbedingt absagen. Ersatz ist gefunden, hier in Saarbrücken auch bestens bekannt, Enoch zu Guttenberg nämlich. Er leitet auch seit 10 Uhr in der Kongresshalle die Generalprobe. Ralf Otto, der der Aufführung als Chorleiter natürlich seine Interpretationsideen mitgegeben hat und auch den Rest der Tour in Trier beim Rheingau Musikfestival und in Schwäbisch Gmünd leiten wird, habe ich vorab am Rande der Proben hier auf dem Hallberg getroffen und mit ihm über die Missa Solemnis und ihre Besonderheiten und vor allem die Herausforderungen gesprochen.
Ja, große Herausforderung, ganz unbestritten. Und vor allen Dingen auch immer wieder neue Herausforderungsempfindungen sind das. Wir haben das Werk relativ häufig musiziert mit dem Bachchor, unter anderem zuletzt auf einer Tournee nach Südamerika mit der Jungen Deutschen Philharmonie. Dem gingen voraus auch einige Konzerte in Deutschland, Ende des letzten Jahrtausends, kann man ja schon sagen. Und es war für mich sehr spannend, jetzt nach einem gewissen zeitlichen Abstand zu den letzten Aufführungen, das Werk nochmal komplett neu zu durchdenken oder zumindest den Versuch zu unternehmen. Das Werk ist an sich auch für die Zeitgenossen Beethovens, die in der damals herrschenden Geisteswelt und Ästhetik zu Hause waren, außerordentlich komplex aufzufassen. Und es gibt aus diesem Grund auch enorm viele Veröffentlichungen von Zeitgenossen bis in das beginnende 20. Jahrhundert hinein von hoch angesehenen Wissenschaftlern, Literaten, Komponistenkollegen, die sich sehr um ein Verständnis dieses Werkes bemühen.
Er selbst hat ja gesagt, er halte es für sein gelungenstes Werk. Also für ihn selbst steckte da jede Menge auch an Bedeutung drin.
Ja, er hat, glaube ich, sogar davon gesprochen, dass es sein größtes Werk sei.
Größtes und gelungenstes.
Ja, und damit beansprucht er einen geistigen Raum für dieses Werk, den es unbestritten auch hat. Dass es in eine solche Kontroverse geriet, hängt ganz wesentlich damit zusammen, dass es für die Kirchenmusik, also für die Vertonung geistlicher Texte, recht eng gesteckte Konventionsgrenzen gab. Und wir sehen, dass Beethoven sich auch nur zweimal mit dem Messetext beschäftigt hat, einmal in der 1807 entstandenen Messe in C-Dur, Opus 86, und dann ein weiteres Mal noch in einem Oratorium Christus am Ölberge, das er unter dem Einfluss des von ihm sehr geschätzten Joseph Haydn geschrieben hat. Und dann die weitere, nächste und einzige Auseinandersetzung mit geistlichen Texten ist dann die Missa Solemnis.
In einer Ausführlichkeit, die es ja in den anderen Werken so nicht gibt.
Ja, also das Werk hat eine Dauer von etwa 1 Stunde und 15 Minuten und würde einen liturgischen Rahmen sicherlich an die Grenzen führen. Trotzdem ist nicht ganz klar zu erkennen, ob Beethoven kategorisch darauf zielte, das Werk als Konzertwerk, ausschließlich als Konzertwerk aufgeführt zu wissen. Es ist durchaus denkbar, dass ein gottesdienstlicher Rahmen auch ein Hintergrund sein könnte für ein solches Stück.
Aber er meinte ja auch, es sei mehr Oratorium als Messe und habe das ja eigentlich auch ausdrücklich erlaubt, so zumindest ist es in der Literatur zu lesen, das als Oratorium aufzufassen.
Ja, das hängt vielleicht auch ein bisschen mit der kritischen Situation der Aufführungsmöglichkeiten zusammen, die es gegeben hat. Das Werk hat lange keine geschlossene Erstaufführung erfahren. Man weiß, dass am 7. April 1824 das Werk zumindest in Teilen, es ist auch da noch nicht mal sicher zu sagen, ob es komplett war, in St. Petersburg uraufgeführt wurde. In Wien hat es dann einen Monat später im Kärntner Tortheater eine weitere Teilaufführung gegeben, wo nur Kyrie, Credo und Agnus Dei erklungen sind, gemeinsam mit der Uraufführung der 9. Sinfonie. Also da hat die Missa auch eine gewisse Randrolle gespielt. Es war damals nicht möglich, die Sätze mit ihren geistlichen Titeln zu versehen. Und das war der Grund, warum Beethoven, weil es eben nicht in der Kirche aufgeführt wurde, diese drei Sätze unter der Überschrift drei Hymnen angeboten hat.
Nichtsdestotrotz war, glaube ich, diese Messe für ihn auch persönlich eine unglaublich wichtige. Er hat ja 3 oder fast 4 Jahre daran komponiert. Und es gibt da auch ein ganz schönes Zitat, was ich gefunden habe von ihm selbst. Er hat es ja komponiert für den Erzherzog Rudolf, der zum Kardinalerzbischof von Olmütz intronisiert wurde. Zumindest war es gedacht für diese Messe, wurde dann aber nicht fertig, sondern 3 Jahre später erst. Und er meinte damals selbst dazu, der Tag, wo ein Hochamt von mir zu den Feierlichkeiten von ihrer kaiserlichen Hoheit soll aufgeführt werden, wird für mich der schönste meines Lebens sein. Gott wird mich erleuchten, dass meine schwachen Kräfte zur Verherrlichung dieses feierlichen Tages beitragen. Das sind ja doch schon sehr hehre und auch sehr bedeutungsschwangere Worte von Beethoven, oder?
Ja, unbedingt. Ich glaube, dass es wichtig ist, wenn man diesem Werk angemessen begegnen möchte, dass man deutlich sieht, dass Beethoven zeitlebens ein gläubiger Mensch war. Er ist im Katholizismus aufgewachsen. Die Kirche hat für ihn, der katholische Glaube hat für ihn immer eine große Rolle gespielt. Er hat ja das große Bedürfnis gehabt, seinen Mitmenschen in dieser besonderen Befindlichkeit, in der er war, auf der einen Seite gläubiger Katholik, auf der anderen Seite aber auch jemand, der von den Idealen der Aufklärung sehr fasziniert war. Er hat seinen Mitmenschen durchaus einen Anreiz geben wollen, mit dieser Missa Solemnis sich geistlichen Zusammenhängen zu stellen. Und es gibt ein Streichquartett, das in der Zeit der Messe entstanden ist, das Quartett in A-Moll, Opus 132, da begegnet uns etwas ganz Besonderes. Da schreibt Beethoven über einen sehr tiefgründigen Satz, heiliger Dankgesang eines Genesenen an die Gottheit und ergänzt noch in lydischer Tonart. Man kann an dieser Formulierung ja auch sehen, also die sich in dem Begriff Gottheit widerspiegelt, dass man annehmen kann, dass ein enges Gottesverständnis etwas ist, das Beethoven relativ fern lag. Also die Gottheit, die Schöpferkraft hinter unserer Welt, das ist es, was ihn interessiert hat und das ist es, was er gesucht hat und das ist es, wozu er auch, glaube ich, ganz persönlich zeitlebens intensiv ein Verhältnis versucht hat zu entwickeln.
Gerade diese Messe, die Missa Solemnis, muss ihn ja in irgendeinen höheren Zustand versetzt haben, wenn man in diesen ganzen Abhandlungen auch liest. Da notierte ein Sekretär, dass er Beethoven niemals vor und niemals nach jener Zeit mehr in einem solchen Zustand eine absolute Erregung gesehen habe. Ja. Also das scheint ja doch eines seiner ganz zentralen Werke einfach gewesen zu sein für ihn.
Also ich kann jetzt nicht sagen, wie er sich präsentiert hat, als er die Eroica geschrieben hat, aber das war 1803, also kurz nach diesem Heiligenstädter Testament, in großer Begeisterung noch für Napoleon. Es mag sein, dass dieser Geist, dieser übersensible und wahnsinnig kreative und um Ausdruck kämpfende Mann, dass der vielleicht immer so war. Aber es ist richtig, in jedem Falle beherrscht die Auseinandersetzung mit dem Messtext in der Missa Solemnis etwas Ekstatisches. Und darin liegt auch eines der Probleme des Verständnisses dieses Werkes. Denn die Kompositionsweise geistlicher Texte erfolgte traditionell im sogenannten motettischen Stil. Das bedeutet, jeder Textabschnitt erfährt seine eigene musikalische Konturierung und nach Abarbeitung des jeweiligen Textsujets kommt ein neuer Text mit einem neuen musikalischen Motiv. Die Kompositionskunst der Wiener Klassik, die über Beethoven auf die Spitze getrieben hat, lässt sich vielleicht ein bisschen herunterbrechen auf den Begriff Sonatenhauptsatzform, Durchführungsarbeit, Themenentwicklung etc. Das sind Begriffe, die sehr schwer in Einklang zu bringen sind mit der Vertonung geistlicher Texte. Und was macht Beethoven? Er entwickelt nicht horizontal sozusagen, wie in der Sonatenhauptsatztechnik möglich und variiert in entwickelnder Weise, sondern er schichtet übereinander. Und er schichtet geniale, motivische, oft kleine Einheiten übereinander. Und das macht eine große Herausforderung für uns Interpreten aus, weil es ist ein sehr dichter, auch sehr groß instrumentierter Klang, den so zu verschlanken und transparent zu machen, dass diese unterschiedlichen Motive, die jeweils einen unterschiedlichen Blick auf einen und denselben geistlichen Zusammenhang repräsentieren, um die freizulegen, bedarf es sehr viel Disziplin der Musiker, den Klang um Schlankheit einfach dort herbeizuführen.
Was sind für Sie in der Messe die größten Herausforderungen oder vielleicht die größten Schätze auch, die in dem Stück liegen?
Schatz und Herausforderung zugleich ist diese enorme Komplexität der musikalischen Architektur. Aber etwas, was mich noch viel mehr berührt, das hat jetzt gar nichts mit musikalischen Konstruktionen zu tun, ist die permanent spürbare Energie Beethovens, seinen Platz im Leben zu definieren, seine Rolle als jemand, der durch die Ideale der Aufklärung geprägt ist und sie begeistert aufgenommen hat, aber trotzdem ahnt, dass über allen Ergebnissen, die Vernunft hervorbringen kann, noch etwas anderes steht. Das vermittelt sich mir in der Betrachtung dieses Stück ganz deutlich. Und dadurch, glaube ich, hat das Werk auch für uns Heutige eine ganz hohe Aktualität. Ich denke, dass viele von uns mit diesen Fragestellungen konfrontiert sind.
Gibt es denn eine Art übergeordnete Botschaft auch für Sie? Nikolaus Anoncourt hat ja mal gesagt, er findet, die ganze Messe sei eine einzige Bitte um Frieden. Empfinden Sie das ähnlich?
Ja, natürlich. Also das ist vollkommen unbestritten, wobei es ganz plastische musikalische Signale gibt, in denen es um den äußeren Frieden geht, um die Abwesenheit von Krieg, der in dieser Zeit, wir denken an die Franzosenkriege, da hat Wien ganz konkret jede Menge mit zu tun gehabt und sicherlich auch Beethoven eine Menge Dinge erlebt. Und das ist auch der Grund, warum er im Agnus Dei in die Friedensbitte Dona Nobis Pacem zweimal eine Kriegsmusik einflechtet, die uns erinnern soll, mitten im Leben sind wir vom Tod umfangen. Das ist ein geistlicher Text, der wahrscheinlich bekannt ist. Also die Abwesenheit von Krieg ist ein sicherlich starkes Motiv für Beethoven. Aber was ich mindestens und vielleicht sogar noch berührender finde, ist diese Formulierung, die er zu Beginn des Dona Nobis Pacem niederschreibt, bitte um innern und äußern Frieden. Und dieser innere Frieden, dass er den thematisiert, und ja, für sich als eine Sehnsucht formuliert, das spürt man von den ersten Tönen an. Das Kyrie erscheint nur auf den oberflächlichen Blick als ein relativ konventionelles Stück. Aber es ist schon ganz subtil von musikalischen Spannungen durchzogen, die diesen Wunsch Kyrios eleison, Herr, erbarme dich, meiner ganz konkret selbst, meiner Ludwig van Beethoven selbst. Er baut dort so musikalische Konstruktionen, dass er Vorhaltsbildungen, Dissonanzen zeitgleich einsetzt mit den Auflösungen dieser Dissonanzen. Und dadurch entsteht für den Hörer, auf der einen Seite hört er eine ganz schöne, expressive Melodie, aber die ist permanent gefährdet dadurch, dass das, was die Melodie an Spannungslösung bringt, eigentlich schon da ist. Also dieses Kyrios oder Kyrie eleison oder Miserere nobis, das sind Aspekte, die Beethoven sehr intensiv komponiert und ja, die auch mich sehr berühren.
Dann noch das erhebende Gloria, wo auch alles an Instrumenten aufgefahren wird und Chorstimmen und Solisten, die da sind.
Ja, also mit erhebend, da ist sicherlich,
der falsche Begriff.
Ja, ist sicherlich was dran. Vielleicht genauso viel wie an dem Begriff Monumentalität, der sehr häufig benutzt wird, wenn man sich mit diesem Werk so in der Literatur auseinandersetzt. Das Gloria ist völlig verzückte Ekstase. Er schreibt zwar konventionell einen Dreivierteltakt zum Beispiel in diesen rondohaften Orchestermotiven, also in den Abschnitten, die immer wiederkehren, Aber er schreibt kaum Dreivierteltakte, weil er durch eine spezielle musikalische Technik eine Gegenbetonung etabliert, die eigentlich das Stück beherrscht. Er schreibt nämlich gleich eine hemiolische Struktur, macht aus zwei kleinen Dreiertakten einen großen. Und das schafft beim Hören schon sehr viel Irritation. Das ist eigentlich ein Mittel, das zur Zeit Johann Sebastian Bachs oder Georg Friedrich Händels für Abschnittsgliederungen eingesetzt wurde, am Ende eines Abschnitts. Und Beethoven bricht gleich alle erwartete Ordnung und provoziert damit natürlich auch den Zuhörer. Und nicht nur das, dieses aufwärtsstrebende Motiv ist es, das das Gloria prägt, sondern er schafft sofort Gegenbetonungen mit ba-ba-ba, einem solchen Rhythmus, der nicht nur auf der sogenannten guten Zeit, auf der 1 erklingt, sondern auch auf der 2 und auf der 3. Also da ist höchste musikalische Erregung, die darauf schließen lässt, wie erregt Beethoven mit diesem Ehre sei Gott in der Höhe Text innerlich umgegangen sein mag.
Der Schluss des Gloria aus der Missa Solemnis von Ludwig van Beethoven und davor Ralf Otto, der Leiter des Mainzer Bachchores, zu Gast in unserem SR2 Musikweltgespräch. Morgen erklingt das Chorsinfonische Meisterwerk um 11 Uhr in der Saarbrücker Kongresshalle im Rahmen der letzten SR-Matinee der Saison. Ralf Otto selbst, der Leiter des Mainzer Bachchores, wird krankheitsbedingt leider nicht dirigieren können, noch zu Gutenberg im Bereich der sakralen Chororchesterwerke bestens aufgestellt hat, kurzfristig die Leitung des Konzerts mit der Deutschen Radiophilharmonie übernommen. Die vier Solisten morgen sind Susanne Bernhardt, Marion Eckstein, Dominik Wortig und Jörg Felix Speer.